Nur ein Spot, dann startet der Podcast. Diese Folge von Verquatscht wird präsentiert von Sonnentor. Du kennst Sonnentor vielleicht bereits aus dem Biomarkt, denn Sonnentor produziert eine wunderbar bunte Palette an Bio-Lebensmitteln. Vor allem für seine Gewürze und Kräuter ist Sonnentor bekannt. Aber wusstest du, dass das österreichische Unternehmen auch der perfekte Begleiter während deines Zyklus und darüber hinaus ist? Weiblichkeit hat viele Facetten, davon ist Sonnentor überzeugt. Deshalb ermutigen sie Frauen dazu, auf ihren Körper und seine wechselnden Bedürfnisse zu hören. Entdecke mit Sonnentor die Kraft der Kräuter und wachse über dich hinaus. Denn die Natur hat die besten Rezepte für deinen selbstbestimmten Lebensweg. Entdecke Rezepte, Wissen und inspirierende Geschichten auf der Website von Sonnentor und lasse deine Female Power wachsen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge.
Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Diesmal geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, nämlich Nachhaltigkeit in der Film- und Fernsehbranche. Und mein Gast in dieser Folge ist die Regisseurin Laura Fischer, die unter anderem für Filme wie Für immer Freibad bekannt ist. Denn Laura engagiert sich auf unterschiedlichen Ebenen für das grüne Drehen. Und das ist auch nötig, denn, und das werdet ihr gleich hören, in dieser Branche gibt es viele Baustellen, wirklich viele Baustellen. Und welche das sind und was sie selbst beim Drehen anders macht, das verrät Laura jetzt in dieser Folge von Verquatscht. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Laura.
Hallo. Sehr schön, dass ich hier bin.
Ja, ich freue mich auch riesig, dass du in dieser Folge bei Verquatscht zu Gast bist, denn du bist aus meiner Sicht das perfekte Beispiel für eine Person, die aus einem, ja, ich sag mal, normalen Job einen Good Job gemacht hat, also sozusagen eine nachhaltige Stelle geschaffen hat und da eben ja innovativ geworden ist. Und das ist was ich persönlich immer sehr inspirierend finde, weil ja, glaube ich, viele Leute, die so in dieser grünen Blase unterwegs sind, überlegen, oh, was kann ich machen? Und eigentlich ist es so cool, dass jeder mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten in quasi jeder Branche irgendwie was bewegen kann, wenn er oder sie da eben Ambitionen hat, sag ich mal. Deswegen würde mich als zu Beginn einfach einmal interessieren, wann ging das denn so bei dir los, dass du gesagt hast, okay, ich möchte diesen Job der Regisseurin irgendwie nachhaltiger gestalten? Wie bist du darüber gestolpert?
Oh, gute Frage. Habe ich tatsächlich, also ich würde sagen, ich habe mich mit dem Thema Nachhaltigkeit schon immer beschäftigt. Also ich bin darin mit aufgewachsen, weil mein Papa totaler Aktivist ist. Von klein auf immer mitgekriegt, was kann man alles so an politischen Aktionen machen. Und ich wollte auch schon immer Regisseurin werden. Und wann ich dann darüber nachgedacht habe, das zu verbinden, ich glaube, ich habe tatsächlich angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte gern politische Inhalte auch in meinen Filmen machen, die aber tatsächlich erstmal um ganz andere politische Themen gingen. Und dann habe ich mich angefangen, auch wieder mehr, ich weiß nicht, ja, also mit so, nachdem mein Kind geboren war, mit Ende 20, ging dann auch gerade Fridays for Future und sowas, diese ganzen Sachen auch los oder die Voranfänge vor Fridays for Future. Da habe ich mich dann tatsächlich privat da erst wieder mit beschäftigt und dann habe ich angefangen, das eigentlich auch in meinen Job reinzubringen. Also das ist sozusagen, ich habe ganz viel für Fridays for Future gemacht, ich kenne Luisa Neubauer sehr gut, und habe da im Hintergrund viel gemacht und habe gemerkt, okay, ich muss auch in meiner Branche was tun. Und damit habe ich dann angefangen, mich zu beschäftigen und habe einfach gemerkt, ja, unsere Branche verbraucht einfach extrem viel CO2. Ich glaube, in Amerika ist sogar die Filmbranche an Platz 3 der CO2-Ausstoßer, also richtig viel. Das ist in Deutschland jetzt nicht so, aber wir verbrauchen einfach extrem viel Strom und für alles Mögliche. Und deswegen war das einfach ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann man was ändern und habe mich dann ja mit anderen auch zusammengetan.
Kannst du vielleicht noch einmal, du hast ja schon so ein bisschen angefangen, aber vielleicht mal für die Zuhörenden, die sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, so kurz einordnen, was genau außer dem Stromverbrauch ist denn am Filmemachen so besonders nicht nachhaltig?
Oh, eigentlich muss man so ganz böse jetzt mal ganz schnell sagen, eigentlich fast alles. Also man kann tatsächlich wirklich überall einsparen und auch sich beschränken. Und tatsächlich ist es ja einfach so ein Set besteht aus sehr vielen Fahrzeugen meistens. Also wir drehen irgendwo in der Straße oder in einer Wohnung an der Straße und haben dann draußen vor der Straße 20 Autos stehen, von LKWs bis Kleinwagen. Das heißt, wir benötigen einfach extrem viel Benzin, wenn es jetzt keine Elektroautos sind, sonst dann natürlich Strom. Dann haben wir für diese Autos meistens noch einen Generator dastehen, damit das Catering kochen kann, damit die Autos aufgewärmt sind für die Schauspieler. Das sind dann Wohnwagen, Trailer. Dann ist einfach eine der größten Stromproduktionen sozusagen in meinem Set ist das Licht. Licht setzen. Also wir haben einfach extrem viele starke Scheinwerfer, die sehr viel Strom verbrauchen. Auch das wird natürlich jetzt langsam geändert zu LED-Scheinwerfern, aber die meisten benutzen noch die ganz alten Glühbirnen und tatsächlich auch noch ganz stark Strom. Das sind, sag ich mal, die beiden Hauptsachen, aber dann geht es wirklich, in jedem Bereich sind wir nicht nachhaltig. Also das ist einfach, wir haben natürlich dadurch, dass wir irgendwie viel drehen, kaufen wir billige Schnellmode überall ein. Meistens damit irgendwie, weiß ich nicht, die Kostümfrau sich tatsächlich, weiß ich, dem Schauspieler 50 Klamotten vorstellen kann und er sich eins davon aussuchen kann. Und die meisten landen jetzt nicht wieder im Laden unbedingt zurück, manchmal schon, aber manchmal landen die einfach in irgendwelchen Fundussen und sowas. Wir sind im Make-up, verbrauchen wir extrem viel Müll und natürlich auch oft noch nicht nachhaltiges, von nachhaltiger Schminke bis nachhaltigen Pflegeprodukten. Dann haben wir einen extremen Fleischverbrauch am Set. Also ich würde sagen, viel mehr als im Privaten, weil wir einfach, wir haben ja meistens ein Rundum-Catering von Frühstück bis Abendessen und es gibt eigentlich auch jede Mahlzeit Fleisch. Sei es zum Frühstück kannst du mit deinem Speck anfangen oder deinem Salamibrötchen und dann gibt es an den normalen Sets immer Fleisch, Mittagsvariante und dann abends meistens ja auch nochmal irgendwas. Das heißt, ich glaube, so viel ist keiner Fleisch zu Hause. Wir haben, wenn es jetzt nicht ist, haben wir natürlich auch relativ viel so Plastikbecher, oft keine Mülltrennung. Also ich erzähle jetzt sozusagen die schlimmen Sachen. Das ist jetzt das, was einfach so gang und gäbe ist oder auch vor Jahren, auch ich würde sagen vor 3 Jahren noch genau das Normale war. Aber da kann man eigentlich sozusagen von allen Departments, die es beim Set gibt, findet man eigentlich in jedem Department irgendwas. Aber das meiste ist schon einfach, also Licht und Kamera, die einfach extrem viel Strom verbrauchen und unsere ganzen Fahrzeuge. Und dann haben wir natürlich einfach dadurch, dass so ein ganzes Filmteam aus allen möglichen Städten oder zum Teil auch an unterschiedlichen Ländern kommt, wird sehr viel geflogen, anstatt die Bahn zu benutzen. Das ist auch so ein Punkt. Und auch viel Inlandsflüge.
Das ist wirklich es sind wirklich eine ganze Reihe Punkte, an denen man auf jeden Fall offensichtlich gut ansetzen kann und wo man sehr, sehr viel einfach anders machen kann. Und du bist ja auch in dem Bereich aktiv geworden, deswegen sprechen wir heute miteinander und bist unter anderem Mitgründerin der Initiative Changemakers Film und hast auch die freiwillige Selbstverpflichtung und Erklärung zum grünen Drehen miterarbeitet. Was genau oder wo genau setzt ihr da an? Weil das ist ja wirklich eine sehr, sehr breite Palette einfach an Maßnahmen, die man da potenziell ergreifen kann. Fängt beim Essen an, geht über die Flüge bis zum Licht, Stromkonzept, ne? Woher kriegt man diesen Strom? Wo habt ihr da sozusagen die Akzente gesetzt? Weil irgendwo muss man ja anfangen.
Wir haben erstmal tatsächlich angefangen, in unserer Initiative damals zu viert diese freiwillige Selbstverpflichtung eigentlich für alle Departments zu schaffen. Also wir haben uns, bevor wir die sozusagen angefangen haben zu schreiben, haben wir uns mit jedem Department einzeln zusammengesetzt. Also sei es jetzt mit dem Oberbeleuchter bis hin zum Kameramann, mit einer Maskenbildner, mit einem Szenenbildner. Und haben einfach erstmal gefragt, was glaubt ihr, was ist in eurem Bereich möglich einzusparen? Wo können wir was ändern? Was ist wirklich überhaupt noch nicht nachhaltig? Und haben dann gemerkt, okay, es ist wirklich überall was zu tun und haben ich glaube, das ist ja fast so ein PDF nur von 1-2 Seiten, wo wir eigentlich relativ knapp und kurz für jedes Department so Punkte runtergeschrieben haben. Und das kannst du eben als Teammitglied freiwillig unterschreiben, wenn du sozusagen unsere Initiative angehörst und kannst das deinem Vertrag beilegen, den du ja immer eigentlich fürs Projekt einzeln abschließt. Und am Anfang haben wir das tatsächlich nur für Schauspieler gemacht, weil wir waren auch, außer ich, 3 Schauspieler, die das sozusagen initiiert haben, weil wir bewusst uns die Gruppe genommen haben, die am meisten Medienwirksamkeit hat und dadurch natürlich auch eine relativ große Wichtigkeit am Set. Mal abgesehen davon, dass es die Namen des Films sind, die dann nach außen hin für die Presse wichtig sind, sind sie auch am Set natürlich die Stars und werden ja auch meistens so behandelt. Und dadurch, wenn jetzt so ein Schauspieler sagt, er möchte nicht mehr fliegen, hat das einfach einen totalen Impact. Oder wenn ein Schauspieler sagt, oder vielleicht sogar auch ein ganzes Ensemble von einem Film sagt, wir möchten nur noch vegetarisches Essen, das wird auf jeden Fall berücksichtigt. Also da wird keiner sagen, nee, das geht nicht oder so. Und deswegen haben wir uns einfach überlegt, dadurch haben wir eine starke Aufmerksamkeit von Medien, hatten wir direkt auch. Und wir haben dann, glaube ich, schon auch angefangen, dass auch Regisseure, beispielsweise auch Tom Tick war einer der ersten Unterzeichner, die unterzeichnet haben, aber da hatten wir uns tatsächlich noch nicht so darauf beschränkt. Wir haben am Anfang uns wirklich mit Schauspielern vor allem auseinandergesetzt und haben, die konnten das ihrem Vertrag beilegen. Aber dadurch, dass ich natürlich auch Teammitglied ist, haben wir es dann relativ, ich glaube, ein halbes Jahr bis Jahr später eben auch auf das ganze Team weitergegeben und haben ja, das sozusagen so nach und nach entwickelt.
Ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen angedeutet, dass ich vor 3 Jahren, 2021 war das, schon mal eine Folge Verquatscht zur Nachhaltigkeit in der Film- und Fernsehbranche gemacht. Damals mit Michael Becker vom SWR und es ging um diese Green Shooting-Initiative, kennst du ja garantiert auch. In welchem Verhältnis steht ihr sozusagen zu Initiativen wie dieser? Also ist das sozusagen, ergänzt sich das? Geht ihr da sehr miteinander d'accord? Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Gibt es überhaupt eine? Nimm uns da mal mit.
Ja, Michael Becker und ich kennen uns gut. Tatsächlich, genau, es gibt einige so grüne Initiativen. So hat es angefangen in unserer Branche. Also wir waren natürlich nicht die Ersten, die darüber nachgedacht haben. Es gab sogar welche, die schon viel, viel früher damit angefangen haben. Und da haben wir uns am Anfang auch umgeguckt, haben aber gemerkt, dass was eben nicht abgedeckt war, war Schauspieler, sondern es gab dann eben vom SWR oder es gab auch von den Filmförderungen, die sozusagen wichtig sind für die Bezahlung der Filme, so Einzelinitiativen. Und das Schöne ist, dass wir den Chef von der MFG, Karl Bergengrün, der engagiert sich schon seit Jahren dafür, der hatte auch eine Initiative, der hat im Grunde diese ganzen Initiativen zusammengebracht. Und wir haben einen Arbeitskreis Green Shooting entwickelt, wo wir dann auch teilhaben durften, obwohl wir ja eigentlich keinen eigenen Sender oder Produktion haben. Das war so eine ganz große Ausnahme. Für uns super spannend, weil wir eben aus einem ganz anderen, aus dem kreativen Bereich kamen. Das andere waren alles eher Produzenten oder eben Senderchefs. Und in dieser Zusammenkunft dieser ganzen Initiativen haben wir dann zusammen tatsächlich ein Gesetz geschrieben, was jetzt auch seit diesem Jahr komplett Pflicht ist für jeden Film.
Was ist da sozusagen festgehalten? Du hast ja vorhin schon angedeutet, okay, es gibt wirklich eine ganze Reihe von Punkten, an denen man da ansetzen kann. Und was davon wurde jetzt sozusagen wirklich in dieses Gesetz gegossen?
Tatsächlich ist es extrem detailliert. Also wir haben, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, es waren insgesamt so 48 Sitzungen, die wir gehalten haben, jeweils mit immer diesen ganzen Beteiligten, die dabei waren, also da unter anderem auch Netflix, obwohl Netflix kam, glaube ich, ein bisschen später dazu, aber auf jeden Fall große Produktionen, auch aus dem Streamingdienst und so. Und wir sind wirklich ganz penibel mit Wissenschaftlern, die auch dabei waren, jeden Punkt am Set durchgegangen. Und es gibt wirklich für jedes, wo überhaupt irgendwie Strom oder Müll oder was auch immer verbraucht wird, ein Punkt. Und die sind ziemlich extrem genau ausgearbeitet. Und dann gibt es Pflichtpunkte, die musst du erfüllen. Und es gibt so Sollpunkte oder freiwillige Punkte, die du noch zusätzlich erfüllen kannst. Und je nachdem kriegst du halt dann so ein Label, wenn du das erfüllt hast. Das heißt Green Motion. Und das ist dann am Abspann des Films. Also man sieht das jetzt bei zum Beispiel ARD, ZDF, dadurch, dass es Pflicht ist. Eigentlich ist bei den meisten Produktionen auch dieses Label. Die müssen eigentlich nach diesen Regeln drehen, was aber jetzt auch wieder ein bisschen weniger werden wird. Manche halten dann trotzdem diese Regularien nicht ein. Da gibt es jetzt noch keinen, also da kriegst du jetzt noch keinen Anschiss oder sowas, aber beim Fernsehen kriegst du dann einfach dieses Label nicht. Wenn du aber zum Beispiel eine Kinoproduktion bist, die nach und nach erst die Gelder zur Verfügung gestellt bekommt, dann kannst du tatsächlich einfach vielleicht auch die letzte Rate gar nicht an Geld bekommen, wenn die merken, okay, da werden die Regularien nicht eingehalten.
Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass eigentlich jetzt bei allem, was ich im Fernsehen oder im Kino zu sehen bekomme, quasi ja dieser Kriterienkatalog, dieses Gesetz zwangsweise wirklich erfüllt ist? Oder ist das irgendwie eingeschränkt, weil man sagt, gut, das gilt halt nur für Sachen, die auf deutschem Boden gedreht werden? Oder ist sozusagen das Voraussetzung dafür, ausgestrahlt zu werden?
Leider beides nicht. Also es ist tatsächlich so, dass es eigentlich, es ist Pflicht. Das Problem ist, dass einfach, das merken wir auch, und ich habe natürlich auch schon unter diesen Green Motion Richtlinien gedreht, du findest wie bei fast jedem Gesetz so kleine Wege, da doch irgendwie durchzukommen. Und ich würde sagen, wir sind deutlich grüner dadurch geworden und es müssen sich ja zwangsläufig auch alle Produzenten zurzeit in der deutschen Filmbranche damit beschäftigen und müssen diese Regeln zumindest einmal durcharbeiten und kennen. Aber dann findest du tatsächlich genug Ausreden auch oft, irgendeinen Punkt nicht zu erfüllen. Aber dann kriegst du einfach dieses Label nicht. Das tatsächlich, also ich zum Beispiel Tatort ist ein gutes Beispiel, was jetzt einfach viele kennen. Da ist eigentlich immer dieses Green Motion Label. Das ist so eine Schrift, so in so einem eckigen Kasten. Eigentlich ein ganz schönes Label, sieht man dann ganz am Ende im Abspann. Und einfach, das ist, am Anfang wurden die relativ schnell vergeben und jetzt haben wir eben gemerkt, dass das ist nicht alle, also dass das zwar alle erfüllen müssen, aber trotzdem dann gar nicht auf alle Punkte kommen und dann einfach auch das so halbherzig nur erfüllen. Und jetzt wird es strenger, jetzt wird das tatsächlich von so einer ganz offiziellen Prüfstelle noch überprüft. Und jetzt merkt man, geht auch die Labelvergabe so ein bisschen runter.
Das heißt aber halt quasi für jede Produktion, die in Deutschland versendet wird, die muss das vorher einreichen oder halt so ein, wie so ein Fragebogen wahrscheinlich ausfüllen zu der Produktion und dann wird eben gesagt, kriegst das Label nicht. Aber auch wenn man das Label nicht kriegt, darf es veröffentlicht werden.
Ja, also das ist halt, wie gesagt, es hat nicht wirklich Konsequenzen und du musst am Anfang einer Produktion, also es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, weil Fernsehen und Kino sich ganz unterschiedlich finanziert. Aber jetzt Beispiel von einer Fernsehproduktion zu bleiben, die müssen am Anfang, also es gibt einen CO2-Rechner, der für unsere ganze Branche besteht und inzwischen jetzt auch Pflicht ist, dass man diesen einen benutzt und nicht jetzt irgendwie, also es gibt mehrere, aber du kannst ja dann, auch hast auch unterschiedliche Wertigkeiten, jetzt gibt es eine Pflicht, dass du diesen einen benutzt und rechnest sozusagen schon bevor du anfängst zu produzieren, zu drehen und auch die Leute einzustellen, gibst du schon so ungefähre Werte an. Dann wird das in der Mitte nochmal abgegeben, wenn du weißt, okay, das haben wir jetzt wirklich verbraucht und dann ganz am Ende der Produktion. Und da kann der Produzent, es ist eigentlich ganz schön bei diesem CO2-Rechner, der sieht schon nochmal anders aus als die, jetzt wenn ich jetzt meinen eigenen Fußabdruck oder sowas im Internet berechnen will, da kannst du richtig rumspielen. Wenn ich jetzt sage, ich gebe 3 Fahrzeuge ein mit Benzin und 4 mit Elektro, dann siehst du richtig, was sich am CO2-Gehalt ändert und was du auch tust und auch tatsächlich dann kannst du sozusagen, ist diese Punkteliste relativ einfach für Produzenten gemacht, du kannst das dann so abhaken. Ja, aber es gibt, und das ist wirklich auch noch ein großes Problem, so richtig, also du kannst es danach anhand dieser CO2 und auch dieses CO2-Rechners und auch dieser Punkte, die du ankreuzt, überprüfen, aber am Set die direkte Überprüfung findet noch nicht wirklich statt. Also wir haben Green Consultants, die jetzt zumindest Pflicht sein müssen für die meisten Produktionen, die im Grunde geschult werden in der Ausbildung und dann auch die Produzenten oder eben Senderchefs beraten, wie können sie in ihrer Produktion jetzt was einsparen. Das ist aber eine ganz schwierige Stelle für viele Produktionen, weil die meisten natürlich nicht einsparen wollen und der Green Consultant eigentlich eine unterstützende Funktion haben sollte, aber dann wie so eine Prüfstelle auch ein bisschen für manche wirkt. Und wenn wir das ist das Schöne, weil wir sozusagen so ein großes Schauspielnetzwerk haben, wenn wir zum Beispiel hören, jetzt die und die Produktion wird grün gedreht, dann fragen wir oft irgendwelche Schauspieler, die am Set da arbeiten und sagen, na und, ist denn wirklich, also sag ich mal, die offensichtlichen Punkte eingehalten und wir hören ganz schnell dann, nein, es ist einfach nicht so. Also du kannst ja trotzdem was ankreuzen, was dann am Set gar nicht so war. Oder wenn jetzt die ersten Tage Mehrwegflaschen eingesetzt wurden, aber nach 3 Tagen sind doch wieder die Plastikflaschen am Set oder sowas. Das ist einfach noch nicht ganz klar, weil die Motivation von den meisten zurzeit einfach das Gesetz ist und die Pflicht ist und nicht der Wille, wirklich jetzt grün zu drehen. Das ist einfach das größte Problem.
Total spannend, weil ich wollte dich auf jeden Fall auch noch fragen, wie du so einschätzt, wie so das Gefühl oder der Vibe, sag ich mal, in eurer Branche ist, weil ich habe mir so angeguckt, diese Liste der Unterzeichnungen, dachte so, wow, es sind ja echt viele irgendwie für diese Selbstverpflichtung auch und ihr seid ja auch eine sehr kreative Branche, sag ich mal. dachte ich so, das muss ja voll der gute Vibe sein. Ist ja oft so, dass es da sozusagen einen Unterschied gibt, so gerade in diesem kreativen Bereich sind die Leute eigentlich sehr aufgeschlossen und so, ne? Und dann gibt es andere eher konservativere Bereiche, die sich vielleicht nicht so schnell verabschieden können. Aber du sagst ja jetzt, auch bei euch gibt es sozusagen einige, ja, die dann noch nicht so ganz warm mit werden, vielleicht mit der Idee.
Ja, also es gab diesen Aufschwung, wo es ja auch vor 2-3 Jahren, wo Fridays Future so ihre höchsten Demo-Zahlen hatte, wo es wirklich in der Gesellschaft überall war, grün, 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 so Nachhaltigkeit. Und jetzt geht es ja sowieso insgesamt so ein bisschen in der Gesellschaft runter und das merken wir auch in unserer Branche. Es ist so, dass wir genauso gedacht haben wie du, dass wir dachten, oh, wir sind alle eher ein bisschen linker eingestellt und wir können uns eigentlich, ist unser Beruf sowieso darauf angelegt, sich jedes Mal neu darauf einzustellen und auch immer neu zu lernen. Das war dann aber schnell klar, das ist nicht so. Also die meisten in unserer Branche wollen einen guten Film machen und wenn sie dafür eben viel Licht brauchen, was ich nicht der Meinung bin, dann ist denen das, da ist die Welt oder die Umwelt, was ja dann, sag ich mal, dafür, wo wir es tun, relativ egal. Und was unser größtes Problem ist, jetzt von den Leuten zur Überzeugung, jetzt nach 4 Jahren Changemakers, sind tatsächlich die Regisseurinnen. Also Regisseure, Regisseurinnen, die wo wir noch am wenigsten Unterzeichner haben, tatsächlich.
Was glaubst du, woran das liegt?
Naja, wir sprechen ja mit vielen. Und also erstmal glaube ich, sind die Regisseure, und da sage ich jetzt bewusst auch Männer, meistens eben einfach noch sehr männlich und auch ab bestimmten Altersklasse, wo dieses Thema einfach nicht so Thema ist. Das kommt einmal dazu. Wir merken schon im Nachwuchs, wo es viel mehr Frauen gibt und viel mehr einfach interessierte jungen Nachwuchs, da ist das leichter auch mal durchzukriegen, aber selbst da ändert sich auch noch nicht so viel. Ich glaube, es liegt daran, dass der Regisseur denkt, dass es eigentlich nur ein Verlust ist, grün zu drehen, anstatt ein Gewinn. Und dass er das Gefühl hat, ihm wird jetzt was von seiner Kreativität weggenommen, abgeschnitten, sodass er jetzt irgendwie auf einmal nicht mehr so viel Licht setzen darf, dass er bestimmte Autos im Film nicht mehr zeigen kann oder eben auch vielleicht auch den Luxus, der ihm weggenommen wird. Aber am meisten liegt es, glaube ich, daran, weil sie sich einfach damit gar nicht beschäftigen und wirklich einfach denken, ihnen wird nur Sachen weggenommen und den Gewinn nicht sehen. Ich glaube, jeder, der einmal grün gedreht hat und gemerkt hat, es ist gar nicht so ein Unterschied oder es ist sogar eigentlich eher ein Gewinn für die Regie, würde, glaube ich, nicht mehr umstellen. Also und jetzt ist es natürlich so, dass dadurch, dass die Produzenten und auch Sender oder Streamer sozusagen, dass wir so eine Aufbürdung haben von oben, vom Gesetz her, von den Filmförderungen, kommt es auch genauso an den Regisseur ran. Der Regisseur hat die mega Idee und will irgendwie, was weiß ich, krass irgendwas besonders machen und dann sagt aber der Senderchef, nee, wir müssen jetzt da und da einsparen, weil wir grün drehen. Und es wird auch, glaube ich, oft damit gerechtfertigt, was totaler Quatsch ist. Die wollen auch einfach so Geld einsparen, aber das wird dann so schön auch aufs Grün drehen geschoben. Und dann ist das, glaube ich, einfach damit, würden die sich von Anfang an damit beschäftigen und von Anfang an, so wie ich das jetzt mache und auch eben ganz paar andere Regisseure, einfach mitleben, sobald du in ein Projekt reingehst, sofort schon zu überlegen, wo kann ich mehr außen drehen, wo kann ich einfach alles umstellen. Und ich rede auch mit jedem Department schon in der Vorproduktion dazu und dann ist es nicht so ein Akt und dann wird mir auch nicht viel weggenommen. Ich gewinne eher dadurch. Aber es ist einfach das Unwissen, glaube ich, dazu.
Und Nachhaltigkeit geht ja auch über ökologische Kriterien, wenn man es so streng nimmt und sich anguckt, wie sieht diese Nachhaltigkeitsdefinition aus, hinaus, nämlich auch soziale Kriterien spielen da streng genommen eine Rolle. Und das scheint ja auch ein Thema zu sein, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, was zumindest bei dir sozusagen oder in deinen Produktionen schon etwas ist, was sehr stark gesehen wird. Denn deine Produktion für Immer Freibad wurde ja im Februar mit dem Fair Film Award ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Nimm uns da doch mal mit. Was hast du denn da jetzt anders gemacht als ja, deine Kolleginnen und Kollegen, um diese Auszeichnung zu erhalten?
Ich würde sagen, wir haben so 3 große Punkte, wo wir uns von Anfang an beschäftigt haben, die wir ganz klar geändert haben. Wir haben zum Teil darauf geachtet, also als erstes darauf geachtet, gleich gleichwertig sozusagen Frauen und Männer zu besetzen, was ganz selten am Set der Fall ist. Also wir hatten ein sehr ausgeglichenes Team. Dann haben wir grün gedreht, was meiner Meinung nach zu mehr Teamarbeit führt. Kann ich auch gleich nochmal genauer ausführen. Und der dritte Punkt ist, dass wir schon darauf geachtet haben, inhaltlich wie auch vor der Kamera sehr divers besetzt zu sein. Und das sind einfach drei Punkte, die meiner Meinung nach zu viel fairerem und schöneren Drehen führen. Und beim grünen Drehen kann ich einfach dadurch, dass wir sozusagen anders arbeiten müssen und schon von Anfang an viel mehr kommunizieren müssen innerhalb der Departments oder ich jetzt als Regisseurin mit den Department-Chefs oder auch mit den Schauspielern, dass ich ganz früh einfach schon anmelde, ich drehe grün und dadurch ändert sich für euch was. Und das hört sich vielleicht für euch erstmal wie so ein Verzicht an, aber ich kann ein Beispiel geben, was die wenigsten machen, ist, dass ich zum Beispiel den Schauspielern die Trailer sehr einspare. Also normalerweise ist es so an Sets oder auch an größeren Sets, dass ein Schauspieler immer einen Wohnwagen hat, wo er, sag ich mal, dann unterkommen kann, gerade wenn er nicht dreht. Und wir hatten ein Ensemble von 12 Schauspielern, das heißt, wir hätten ungefähr 6 bis 12 Trailer gehabt, die dann am Set mitreisen müssen, die natürlich extrem viel Strom verbrauchen, weil die dann auch geheizt werden und so weiter. Und das habe ich von Anfang an gesagt, das mache ich nicht. Ich möchte nicht so einen großen Fuhrpark haben. Und es war Sommer, wir haben im Sommer gedreht. Ihr könnt euch auch draußen auf einer Wiese hinsetzen, wenn ihr alleine sein wollt. Und wir hatten einen ganz alleinigen Trailer für die Schauspieler, wo 2 Betten drin waren. Das heißt, sie konnten sich auch, wenn es wirklich darum ging, mal hinlegen und mal ausruhen. Ich glaube, das wurde so fast nie genutzt. Und so ist es einfach auch sonst bei den anderen Trailern. Und das hat zum Beispiel zu einem extremen Zusammenhalt schon allein im Ensemble geführt, weil es da auch keinen Unterschied gab zwischen dem großen Namen wie Benno Fürmann bis hin zu unserem Nachwuchsdarsteller Tyrell, die, was natürlich auf den Verträgen auch so ist, dass da Unterschiede gibt. Dann haben wir eben dadurch, dass wir weniger Licht setzen und weniger Umbauzeiten haben, haben wir einen extremen Gewinn an Zeit für Proben mit den Schauspielern, aber auch eben mit der Technik. Und die Schauspieler haben eine viel größere Flexibilität, sich in diesem Raum zu bewegen, weil da ja nicht irgendwie die eine Lampe steht und auf der anderen Seite schon direkt die nächste. Und sie können in die eine Richtung gar nicht gucken, weil da irgendwie der Scheinwerfer sie blendet. Dadurch sind sie im Spiel einfach viel freier und das ist für alle insgesamt schöner. Plus wir sind viel, viel näher mit dem gesamten Team an dem Schauspieler dran, weil eben nicht der Scheinwerfer irgendwie 10 Meter weit entfernt steht und der Beleuchter da steht, sondern er kommt nah mit einem Styropor, was sozusagen so ein bisschen den Scheinwerfer ersetzt beim grünen Drehen, nah ran und probiert sozusagen ihn damit heller zu kriegen. Also es ist so eine... Also es gibt jetzt ganz, ganz viele Beispiele. Wir haben eben auch nur ein Essen für alle gehabt. Das heißt, es gab immer vegetarisches Essen und einem Tag die Woche gab es dann Fleisch, das was Bio sein musste. Und dadurch haben alle das Gleiche gegessen und das Essen war sehr, sehr gut. Also der Caterer hat sich total gefreut, weil er eben nicht 3 Essen am Tag kochen musste, sondern sich auf 1 beschränken konnte und das wirklich dann immer mit Vorspeise, Nachspeise für jeden präsentiert hat, wie in so einem Restaurant. Und das auch schon allein das ist einfach, wenn du da gute Laune am Set, wenn gutes Essen da ist, macht total viel aus. Also gibt es einfach ganz viele Sachen. Was ich aber einfach von Anfang an mache, ist, dass ich sehr, sehr früh in die Kommunikation mit jedem von meinem gesamten Team gehe und das nicht nur fürs grüne Drehen, sondern auch ganz stark darauf achte, dass wir im Team zusammenarbeiten, dass es keine starken Hierarchien gibt, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich alles besser wissen kann, obwohl ich jetzt die Regie bin. Ich kann am Ende vielleicht am besten die Entscheidungen treffen. Aber im Grunde sind die Profis ja sozusagen die Chefs der Departments und die geben mir irgendwie Tipps, wie sie denken, dass es gut ist und ich muss es zusammenfließen von allen Departments. Und wir haben, das ist leider auch sehr unüblich geworden, wir haben tatsächlich 2 Wochen vor Drehbeginn komplett geprobt. Also wir haben jede Szene, die wir dann nachher irgendwann am Set drehen werden, mindestens 2 Stunden geprobt. Und das macht natürlich ein total... Also das spart uns einmal am Set Zeit, aber dadurch lernen wir uns alle extrem kennen. Und das macht die Schauspieler extrem zufrieden, weil sie natürlich viel, viel sicherer sich in ihren Rollen fühlen und einfach auch aufgehen können in dem, was sie da spielen. Und da einfach viel mehr Vertrauen am Set herrscht, das, glaube ich, ist ein großer Punkt.
Also auf gut Deutsch ist sozusagen der Hauptpunkt, dass man einfach ein anderes Wir-Gefühl auch schafft. Eins, in dem sich auch alle irgendwie gesehen fühlen, abgeholt fühlen und einfach so ein ja, sehr gutes Teamgefüge-Gefühl auch entsteht, oder?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass zum Film die meisten gekommen sind, weil die natürlich irgendwie Filme mögen, aber auch, weil sie nicht in einem Beruf arbeiten wollen, wo sie alleine am Schreibtisch sitzen. Sondern es ist von Anfang an klar, wenn du zum Film oder Theater gehst, du arbeitest im Team. Und am Anfang machst du irgendwie einen Kurzfilm mit deinen Freunden, 5 oder 10 Freunden zusammen, und das ist ja alles verteilt auf jeden und jeder macht alles. Und je mehr du eben sozusagen in der Hierarchie nach oben rückst, wird es immer klarer, das ist dein Bereich, in dem arbeitest du, und es gibt einen ganz klaren Chef von oben. Und meiner Meinung nach ist das ein totaler Fehler, sondern es ist eigentlich das Schöne, dass wir alles irgendwie Künstler sind, die aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen und jetzt zusammen ein großes Projekt machen. Und wenn man das schafft, wieder am Set herzustellen, und das haben wir bei Freibad einfach wirklich, wollten das alle, wir haben es hingekriegt und dadurch haben wir, glaube ich, auch den Preis gewonnen, weil wir einfach ein extremes Teamgefüge hatten und jeder Spaß hatte bei seiner Arbeit. Und das ist ja das Glück, wir sind da ja meistens alle in diesen Job beim Film reingekommen, weil es unser Traumberuf war. Und das, wenn man das wieder leben kann und wieder spürt, dann ist es natürlich total schön.
Jetzt ist es ja so, dass die Changemakers sich sehr dafür engagiert haben, dass eben nachhaltiger gedreht wird. Es gab jetzt auch diesen Erfolg mit dem Gesetz. Und euer übergeordnetes Ziel war ja aber eigentlich, wenn ich das so kurz zusammenfassen kann, sozusagen auch klimaneutrales Drehen zu erreichen. Was würdest du sagen, wo steht ihr aktuell auf diesem Weg?
Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir eher Rückschritte gerade machen. Also das ist natürlich, wir haben jetzt irgendwie das Gesetz gemacht und es müssen auch alle sich damit beschäftigen. Aber jetzt ist so ein bisschen so, jetzt ist so eine Pflichtaufgabe, aber es wird nicht mehr mit so einer Leidenschaft gemacht. Und das ist gerade so ein bisschen unsere Aufgabe wieder. Aber wenn wir jetzt von der Skala... gute Frage. Also es gibt schon Produktionen, die probieren, so gut es geht, klimaneutral zu sein, aber indem sie natürlich ausgleichen. Also wir werden immer Strom verbrauchen, darum werden wir bei keinem Set drumherum kommen. Das Einzige, was wir eben tun können, ist... das dann mit irgendwie Bäume pflanzen oder irgendeinem CO2-Ausgleich zu Neutralität zu kommen. Und deswegen ist es sozusagen so ein Aspekt, von dem wir natürlich noch weit entfernt sind, außer wir geben viel Geld aus für irgendwelche CO2-Ausgleiche. Was manche aber auch tatsächlich wirklich schon machen.
Aber ihr seid auf dem Weg und das ist schon mal richtig gut und es ist toll, dass es Leute wie dich gibt, die sich dafür einsetzen. Und ja, ich danke dir, dass du hier zu Gast warst und dass du uns ein bisschen erzählt hast, was du machst, was dich umtreibt. Und ich verlinke auf jeden Fall den Film und weitere Infos zu dir in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge und sag danke, Laura.
Vielen Dank.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.